Und wie gesagt, einige Geschwister, die waren auf der Pfingstkonferenz in Herford gewesen und haben mindestens 6 Gottesdienste gehört. Die Jugend hat noch 1 oder 2 Gottesdienste mehr gehabt. So, man hat viel gehört. Wir haben hier am Ort eine Ansprache auch von Bruder Eduard Albrecht gehabt am Sonntagmorgen. Und ich möchte auch diese Gedanken uns noch einmal teilen. Für all diejenigen, die nicht dabei waren, kann ich nur sagen, dass mich die Botschaft besonders auch angesprochen hat. Und all diejenigen, die hier waren, so wünsche ich, dass es uns nicht verdrießen möchte, sondern mehr auch in dem Wort befestigen. Der Bruder sprach über den Gedanken, die Verheißung des Vaters. Lasst uns bitte Apostelgeschichte 1 aufschlagen, den vierten und den fünften, oder nur den vierten Vers mal lesen. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als er mit ihnen, das heißt Jesus mit den Jüngern zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Und das war der einleitende Gedanken des Bruders, die Verheißung des Vaters. Und was hat denn der Herr Jesus seinen Jüngern auch gesagt? Lasst uns Lukas 24, Vers 49 aufschlagen, in den Abschiedsreden. Da sagt der Herr Jesus, und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und was ist das für eine Kraft? Wir gehen nochmal zurück in Apostelgeschichte 1 und lesen hier den achten Vers. Hier haben im Vorfeld die Jünger eine Frage ihm gestellt, dem Herrn Jesus, ob er die Königsherrschaft in Israel aufrichten wird. Und er gibt ihnen hier eine Antwort. Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und jetzt kommt es. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Hier hat Herr Jesus den Jüngern eine ganz wichtige Botschaft erteilt. Sie hatten so ihre Gedanken, wie das Ganze weitergehen soll. Und er hat sie so auf den Punkt hingeführt, den Fokus gelenkt auf das Wichtige, das jetzt doch bevorstand. Und das finden wir jetzt in dem achten Vers. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Es ist etwas verbunden mit dieser Erfahrung. Und so hat der Bruder die Ansprache aufgeteilt in zwei Bereiche. Zum einen haben wir die Hauptmerkmale dieser Verheißung betrachtet und dann auch die Frage, wie erlange ich diese Verheißung? Nun, die Hauptmerkmale. Zum einen, wir können diese Erfahrung nur erlangen, wenn wir reines Herzens sind. Apostelgeschichte 15 lehrt es so klar und auch deutlich. Apostelgeschichte 15, die Verse 8 und 9. Hier kommen die Apostel auch zusammen zu einer Beratung, wie das nun mit den Heidenchristen aussieht, das Verhältnis der Juden zu diesen Heidenchristen. Und wir wissen, dass es keine einfache Angelegenheit war. Und dann steht der Apostel Petrus auf. Und er spricht hier, wie er es erlebt hat. Und hier die Verse 8 und 9. Und Gott, der die Herzen kennt, legt für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Und hier erzählt Apostel Paulus sozusagen rückwärts das Ganze, ja? Und er sagt, ich habe die Erfahrung gemacht mit den Heidenchristen, dass Gott ihnen den Heiligen Geist genauso gab, auch wie uns. Und dann schiebt er etwas herein und sagt hier in dem 9. Vers, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hat. Und das ist die absolute Voraussetzung, um auch diese Verheißung des Vaters auch zu empfangen. Das heißt, wir müssen erlöst werden von unseren Sünden. Wir müssen sozusagen uns bekehren, unsere Vergangenheit auch vor Gott bringen, dass er uns reinwaschen tut, auch mit seinem Blut. Und das Ganze ist natürlich ein Glaubenswerk. Und darauf baut jetzt der Heilige Geist auf. Und das haben die Judenchristen so erlebt. Und genau das Gleiche berichtet jetzt Petrus auch von den Heidenchristen. Es geht aber eine weitere Reinigung einher und die finden wir in Johannes 15, ein sehr bekanntes Wort. Hier geht es ja um dieses Gleichnis von dem Weinstock und den Reben. Und wir lesen jetzt in dem 2. Vers. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Auch hier so klar und auch deutlich jetzt im 2. Teil. Jede Rebe, die Frucht bringt, das heißt, wenn wir in dieser Erfahrung stehen, ein Kind Gottes sind, Früchte bringen, dann möchte Gott uns weiterführen. Und wie es hier auch heißt, jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und das ist eigentlich das, was Gott auch durch diese Erfahrung auch bezwecken möchte. Dass zum einen eine Reinigung des alten Menschen, wie wir so sagen, auch stattfindet, ja, dass das eigene Ich, dass es alles gereinigt wird und dass wir dann gebräuchliche Werkzeuge sind, auch in der Hand auch unseres Gottes, dass wir dann auch reichlich Frucht bringen. Eine weitere Voraussetzung ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist dann der nächste Schritt. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Hier lesen wir von der Menge, die ja versammelt war. Und hier heißt es so, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Sie wurden alle erfüllt. Man kann ja etwas füllen, Geschwister, was leer ist. Und genauso geht es auch in dieser Lage. Ein Kind Gottes, es hat Vergebung seiner Sünden auch erlangt. Der Heilige Geist, er wirkt bei dieser ersten Erfahrung ganz unbedingt. Er überführt die Seele, dass die Seele überhaupt ihren Zustand auch erkennt. Und wenn die Seele dann auch das Ganze im Glauben fasst, so sind auch diese Tatsünden, es ist alles vergeben, was der Vergangenheit auch anbelangt. Aber nun geht es ja weiter. Und Gott möchte uns erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und der Bruder hat den Gedanken gebracht, es liegt eigentlich bei einem jeden von uns, oder allgemein auch, ich sage mal bei einem jeden Menschen auch auf dieser Welt, man möchte doch ein erfülltes Leben führen. Diesen Ausdruck hören wir doch hier und da. Die Menschen in der Welt verbinden natürlich etwas anderes damit, ein erfülltes Leben. Für sie ist ein erfülltes Leben, das ist ein Leben, ja, wo man ein gutes Auskommen hat, wo man reich ist, ja, und so all das Ganze, wo man bestimmte Sachen genießen tut, wo man die Freude an diesem Leben hat, das verbindet man sozusagen alles mit einem erfüllten Leben, wo man Erfolg hat, Bestätigung hat im Leben. Aber wir als Kinder Gottes, wir wissen, dass ein erfülltes Leben ist nur möglich, wenn wir wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Wenn wir dann so in der Nähe Gottes auch wandeln, wenn wir uns von ihm sich führen, leiten lassen, das ist dann wirklich ein erfülltes Leben. Denn seht, ich denke, uns ist es auch schon hier und da so gegangen, wenn wir in Gesprächen mit Menschen sind, die Gott nicht dienen. Man sucht dieses erfülltes Leben und man, ja, besonders jetzt zu dieser Zeit, wo, ja, jetzt ist es warm und dann gibt es so ein Straßenfest nach dem anderen und man sucht so ein Event nach dem anderen auch auf. Und man hat so diese kurzfristige Freude und was aber zurückbleibt, das ist doch meistens so eine gähnende Leere in dem Herzen. Das kann eigentlich jeder so bezeugen. Was Gott uns aber geben möchte, das ist nicht nur etwas Vorübergehendes, sondern es ist diese, sozusagen dieses dauerhafte Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Das heißt nicht, dass wir aus der Erfahrung nicht auch fallen können, aber es ist nicht so, was wir nur in einer Versammlung irgendwie so einfach erleben, das Bekennen des Geistes, ja, und dann ist es auf einmal weg, sondern wenn wir zu Gott kommen und diese Erfahrung im Glauben fassen, dann möchte er uns erfüllen. Und dabei ist auch sein Wille, dass es doch dabei auch bleiben soll. Die nächste Verheißung ist die Kraft aus der Höhe. Wir haben das gelesen, hier in Apostelgeschichte 1, Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Geschwister, und wenn wir von einer Kraft sprechen, ganz allgemein gesehen, wir können einerseits im Allgemeinen eine Kraft nicht sehen, wenn wir, ich sag mal, an einen Sturm oder einen Wind, ja, so sehen, diese Kraft einerseits sehen wir nicht, aber die Folgen dieser Kraft, das merken wir. Das merken wir ganz besonders. Und so können wir das Gleiche auch anwenden, auch mit dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Wir sehen sozusagen nicht ihn persönlich, den Heiligen Geist, aber die Auswirkungen dessen, das Leben, was bezeugt wird, das bezeugt von Kraft. Und mir persönlich ist ein Gedanke noch groß geworden, den hat der Bruder zwar nicht erwähnt, aber lasst uns mal in Jesaja 9 auch gehen. Eine sehr bekannte Schriftstelle, Jesaja 9. Und hier die Verse 5 und 6 lesen. Der Seher Jesaja, er hat auch so ein genaues Bild von Jesus gehabt. Und das hat er uns hier auch niedergeschrieben. Es wird sehr gerne zu Weihnachten zitiert, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbar, Ratgeber, Kraft, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit und von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Eine sehr bekannte Schriftstelle, wo Bezug genommen wird auf Jesus Christus. Wenn er kommt, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dann eine Aufzählung seiner Namen, was er alles beinhaltet. Wunderbar, Rat und auch Kraft. In meiner Übersetzung heißt es auch hier starker Gott. Und wenn wir dann weiterlesen, oder ich muss so sagen, der Herr Jesus, er war hier auf dieser Erde, er hat gewirkt unter den Menschen und er ist in den Himmel gefahren. Und nun ist die ganze Kraft weg, oder? Nein, er hat den Heiligen Geist verheißen, er hat den Tröster verheißen. Ihr werdet mit Kraft erfüllt werden. Wir sehen hier einfach eine Parallele. Es hört nicht einfach auf, wenn Jesus gen Himmel gefahren ist, sondern er hat diese Kraft seinen Kindern auch weiter verheißen. Und die Frage ist, wozu wollte eigentlich Gott, dass wir diese Kraft doch einsetzen? Für uns Menschen ist doch der Tag eigentlich sowieso kurz. Wir hätten doch ja, sehr gerne, dass der Tag vielleicht 30 Stunden hätte oder vielleicht noch länger. Ne? Man hat doch so viel zu tun. Braucht nicht an jeder von uns diese Kraft, um unseren Pflichten, Aufgaben nachzukommen. Man könnte doch so viel bewegen in dem Leben. Ist das dieser Zweck, wozu Gott diese Kraft seinen Kindern verheißen hat? Im 6. Vers ist uns die Antwort gegeben. Wir brauchen diese Kraft, und lasst uns diesen Vers jetzt lesen, für die Mehrung der Herrschaft und dass Gott dieses Reich, dass er es gründet und dass er es befestigt mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und dann kommt ein Satz, der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Geschwister, es ist eine Verheißung, die hier gegeben uns ist. Diese Kraft, die ist nicht für einen Selbstzweck uns gegeben, dass wir sie irgendwie ja, für uns persönlich irgendwie einsetzen, sondern diese Kraft ist seinen Kindern gegeben zur Mehrung seiner Herrschaft, dass sein Name verherrlicht wird in allen Landen, wie Gottes Wort er sagt. Und dazu soll doch unser Leben doch auch dienen, dazu wollen wir wirklich Gott alles auch geben, unsere Zeit, unsere natürliche Kraft und dass er unsere kleine Kraft, und ich denke manchmal, wir sind doch so anfällig. Eine Kleinigkeit, zack, werden wir krank und man liegt da und hat überhaupt gar keine Kraft. Aber Gott möchte uns schwache Menschen gebrauchen, damit er etwas ausrichtet, hier auch auf Erden. In Lukas 24, Vers 49, wir haben ja diesen Vers gelesen, aber ich möchte ihn noch einmal ganz kurz auch erwähnen. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters, und ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Gedanken. Kraft aus der Höhe, wozu brauchen wir sie noch? Apostelgeschichte 1, Vers 8 haben wir wiederum gelesen. Aber jetzt ein anderer Gedanke. Ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Dazu brauchen wir auch die Kraft. Dazu brauchen wir eigentlich diesen Heiligen Geist, der uns ausrüstet, der uns die Weisheit gibt, der uns einfach geschickt auch macht. Und wir brauchen das Ganze, um auch weiterhin auch über die Sünde auch zu herrschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nun kommen wir zu dem zweiten Teil. Wie erlange ich diese Verheißung? Wir haben in diesen Versen schon mehrmals diesen Gedanken gehört. Bleibet in Jerusalem. Bleibet in Jerusalem. Und der Bruder hat gesagt, es ist nicht nur so eine Idee, dass der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt hat, naja, wenn ihr jetzt sonst nicht so zu tun habt, dann naja, geht mal hin nach Jerusalem, ihr könnt eigentlich auch euren täglichen Aufgaben und Pflichten nachgehen, aber ihr könnt auch meinen Ratschlag so befolgen und nach Jerusalem gehen. War das so gemeint? In dem Wort ist doch es als ein Befehl aufgefasst. Ja? Geht nach Jerusalem. Und die Jünger, die haben wohlgetan, dass sie auch nach Jerusalem gegangen sind und dass sie diese Zeit ganz besonders auch ausgefüllt haben. Und sie waren in dieser Erwartung gewesen. Der Herr hat es verheißen. Sie wussten nicht, wie lange das Ganze dauert. Und jetzt diese Wartestellung. Und der Bruder hat dann gesagt, seht, wir können passiv auf etwas warten. Wir stehen auf dem Bahnhof zum Beispiel und warten auf den nächsten Zug, der uns von einer Stadt in die andere bringen soll. Wir warten einfach. Wir laufen vielleicht hin und her, drehen die Daumen. Wir warten einfach. Es ist so ein passives Warten, ja? Aber hier ist viel, viel mehr drin. Und er hat verglichen es mit einem aktiven Warten. Ein Warten zwei verliebter Menschen auf den Hochzeitstag. Ich denke, einem jeden von uns ist dieser Unterschied, denke ich, klar und deutlich. Einmal warte ich auf einen Zug, der mich irgendwie belanglos von A nach B bringen soll. Und auf der anderen Seite das Warten zwei verliebter Menschen auf den Hochzeitstag. Es ist doch ein riesengroßer Unterschied. Dieses Entgegenfiebern diesem Tag und alles, was damit natürlich auch verbunden ist. Und die Jünger, die haben diese Zeit ausgenutzt. Und er hat es uns so nahegelegt ans Herz, dass jede Seele, die diese Erfahrung nicht hat, die soll in dem Wort Gottes forschen. Sie soll suchen nach dieser Erfahrung. Und sie soll natürlich auch die Botschaften oder wo immer sich auch die Gelegenheit sich auch ergibt, das Wort auch zu hören, dass wir hier doch aufmerksam auch zuhören. Ja, dass wir uns auch hier von Gott sozusagen Schritt für Schritt auch zu dieser Erfahrung doch auch leiten lassen. Und dann ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen. Und was ist mit diesem Wort erkennen alles verbunden? Er hat vier Dinge genannt. Wir sollen erkennen das Bedürfnis, dass wir persönlich doch dieses Bedürfnis empfinden, diese Erfahrung für uns persönlich auch in Anspruch auch zu nehmen. Zweitens, die Notwendigkeit dieser Erfahrung, dass wir forschen, dass wir suchen. Sagt es Gott wirklich so? Ist es wirklich so notwendig oder ist es nur etwas, nun ja, was man sagt, es ist, naja, nur eine Theorie, sage ich mal. Ich bin jetzt ja erlöst, ich habe ja Sündenvergebung erlangt und wenn ich in diesem Stand bleibe, es reicht doch vollkommen aus, ich werde doch selig. Aber dass wir dahin von Gott geführt werden, dass wir diese Notwendigkeit erkennen, wozu Gott diesen Geist uns doch gegeben hat. Dass wir die Nützlichkeit, das war das Dritte, die Nützlichkeit dieser Erfahrung erkennen. Wozu ist diese Erfahrung überhaupt Nütze für unser Leben? Ist es nur für uns? Soll es auch anderen Menschen irgendwie zum Nutzen dienen? Und viertens, dass wir auch die Vorteile dieser Erfahrung erkennen. Ganz persönlich für uns die Vorteile, ohne das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist und dann Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Und ganz wichtig dann natürlich der nächste Punkt, die Vorbereitung. Es soll nicht nur sozusagen theoretisch bei diesem bleiben, bei diesem Erkennen, sondern die Vorbereitung. Und wir kennen ja alle auch die Geschichte, dass die Jünger in Apostelgeschichte 1, Vers 14 steht, so schön beschrieben, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter, und mit seinen Brüdern. Sie blieben beständig, einmütig im Gebet. Und jetzt kommt noch so ein kleiner Zusatz. Es ist nicht so, dieses gedankenlose Gebet, wo wir uns vielleicht auch hier und da so erwischen, ja, wo wir ja, irgendwie wenig Zeit haben und naja, beten. Ja. Hier wird von Flehen gesprochen und da ist so eine Tiefe drin. Ja. Es ist doch viel, viel mehr drin, als wir uns nur hinknien und Gott eine Bitte äußern. Es ist ein Flehen drin. Und dann ganz besonders ein Gedanke, der mich so angesprochen hat. Wenn Gott uns weiterführen möchte, dann möchte er von uns diese völlige Übergabe und die Weihe haben. Und mir ist da ein Vers so groß geworden, Matthäus 16, Vers 25. Da heißt es so in dem zweiten Teil: Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Nun, was hat der Vers mit der Weihe zu tun? Geschwister, ich denke, einem jeden von uns ist es rein praktisch schon so ergangen, dass wir etwas verloren haben. Und wenn es um so praktische Dinge geht im alltäglichen Leben, dann haben wir natürlich gesucht, ja? Wo ist eigentlich die Sache? Es ist uns nicht einerlei, manchmal sind es vielleicht Kleinigkeiten, manchmal auch etwas größere Sachen, aber sie gehören ja uns und sie sind vielleicht nützlich für den Alltag und wir suchen und wir haben auch schon viele Zeugnisse gehört, dass wir ins Gebet gehen und Gott dieses Gebet erhört und dass wir die Sache wiederbekommen. Aber hier lehrt uns der Herr Jesus genau den umgekehrten Fall. Er sagt hier: Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und jetzt möchte ich das Ganze mit der Weihe in Einklang bringen. Ich wünsche es so sehr, dass wir unser eigenes Leben, unsere eigenen Vorstellungen vom Leben, wie unser Leben weiter aussehen soll, unsere Pläne für unser Leben, dass wir es verlieren und nie mehr finden. Dass wir es so verlieren, und das bedeutet eigentlich Weihe, Gott völlig ausgeliefert sein. So ausgeliefert sein, dass wir dieses Leben sozusagen, wir haben es ihm gegeben, aber wir suchen es nicht danach wieder irgendwie zurückzubekommen. Und das ist ganz besonders ein Gedanke, der mich beschäftigt. Wisst ihr, wir können diese Erfahrung machen, aber es gibt uns keine Garantie, dass wir bis zum Lebensende in dieser Erfahrung bleiben. Der Teufel, die Umstände, wie auch immer, es kann dazu kommen, dass wir aus dieser Erfahrung wiederum fallen. Wir haben, denke ich, alle schon auch dieses Beispiel gehört, dass jetzt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist auch verglichen wird, dass wir ja, unser Leben auf den Altar Gottes legen und dass das Feuer des Heiligen Geistes, dieses Opfer, was auf dem Altar dargebracht wird, dass es vollkommen auch verzehrt. Aber wir haben, denke ich, auch den Gedanken gehört, dass wir nicht im Verlauf unseres Lebens dieses Opfer vom Altar wieder herunterziehen sollten. In Teil vielleicht, nicht alles. Es gibt bei jedem Menschen so ganz unterschiedliche vielleicht Belange, wo Gott vielleicht uns vor irgendeine Sache stellt und wir vor die Frage gestellt werden, haben wir das auch Gott geweiht? Und er prüft uns. Und das sind die Momente, wo wir geneigt sind dann vielleicht, weil wir immer noch auch Menschen sind und sagen, nein, Herr Jesus, bis hierher, aber diese eine Sache, die möchte ich dir nicht weihen. Und wisst ihr, ich wünsche so sehr, dass wir unser Leben verlieren an den Herrn Jesus Christus und dass wir nie mehr auch bitten darum, dass er unser eigenes Leben in dem Sinne uns zurückgeben möchte, sondern wir stehen nun in seinem Dienst und Gott möchte da uns ganz besonders auch hierin doch gebrauchen. Weiter hat der Bruder ausgeführt, dass Gott uns eine Verheißung gegeben hat. Und wie alle Verheißungen dürfen wir im Glauben zu Jesus kommen und diese Verheißung zu Gott darlegen. Wenn wir all die anderen Schritte so befolgt haben, wenn Gott uns so weitergeführt hat, dass wir zu Gott kommen und es im Glauben vor ihn bringen und sagen, es ist dein Wille, Du hast es in dein Wort hineingelegt, wie wichtig es ist für uns, mit deinem Geist auch erfüllt zu werden. Und wir wissen auch aus Hebräer 11, Vers 6, auch diese Schriftstelle, dass ohne Glaube ist es unmöglich, Gott auch zu gefallen. So brauchen auch wir für diese Erfahrung den Glauben. Dass Gott uns auch hier das Ganze nicht nur auf der Gefühlsebene, dass wir hier etwas suchen, sondern dass er uns den Glauben stärkt und dass wir diese Erfahrung auch im Glauben auch fassen. Und diese Erfahrung, die äußert sich bei einem jeden von uns ganz, ganz unterschiedlich. Das äußert sich je nach Temperament. Und da möchte ich überhaupt jetzt nicht tiefer eingehen. Aber das waren so die Gedanken, die der Bruder uns auch hier am Sonntagmorgen auch gebracht hat. Und die sind mir ganz besonders auch so groß und so wichtig geworden. Und ich wünsche für einen jeden Einzelnen von uns, seht, für diejenigen, die in den Dienst getreten sind, die Gott von ganzem Herzen dienen, lasst euch von Gott doch bitte weiterführen. Wisst ihr, mir ist so der Gedanke gekommen, wenn wir allgemein auf das Christentum schauen, oder wir sollten nicht mal so weit gehen, wir sollten mal in unsere Reihen, ich sag mal so, einfach hineinschauen, und einfach sich persönlich prüfen, ist mein Leben von Kraft erfüllt? Zeugt nicht vielfach, ich sag mal, das Bekennerchristentum von einer Kraftlosigkeit? Brauchen wir nicht diese besondere Kraft? Und jetzt nicht um unseretwillen, sondern um deswillen, dass seine Herrschaft vermehrt wird, dass sein Name gepriesen wird in aller Lande. Das wünsche ich ganz besonders für all diejenigen, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, dass uns dieser Eifer packt, dass wir diese Erfahrung suchen. Und ich möchte ganz besonders uns alle ansprechen, die wir diese Erfahrung gesucht haben, erlangt haben. Und meine Frage ist, liebe Seele, bist du dem Herrn völlig geweiht? Hast du dein Leben ganz an Gott verloren oder hast du doch etwas zurückbehalten? Gott möge uns auch in dieser Selbstprüfung segnen. Amen.